Informativ, aktuell, direkt. Der IAD Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Fachmagazins Industriearmaturen und Dichtungstechnik. Mein Name ist Michael Heeg. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema PFAS und mein Gesprächspartner ist Jörg Skoda vom Dichtungshersteller IDT. Hallo Herr Skoda.
Hallo Heeg. Erstmal vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch heute. Ich habe mich schon sehr, sehr drauf gefreut.
Ja, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, was Sie bei IDT genau machen, was da Ihre Aufgabe ist.
Ich bin jetzt seit 25 Jahren bei uns bei dem Dichtungshersteller IDT, bin dort Leiter der Anwendungstechnik und kümmere mich schwerpunktmäßig um ja die Sonderfragen, die auch durchaus anfallen. Thea Luft, PFAS sind natürlich die Themen, die da immer in letzter Zeit immer häufiger kommen oder immer noch stehen. Deswegen, ja, das ist so mein Hauptaufgabenbereich.
Ja, heute wollen wir uns speziell dem Thema PFAS widmen. Dazu möchte ich einmal einen kurzen Rückblick machen und schauen, wie überhaupt diese Diskussion über ein mögliches PFAS-Verbot in Gang gebracht wurde. Dazu haben 5 Länder, darunter auch Deutschland, im Januar bei der Europäischen Chemikalienagentur einen sogenannten Beschränkungsvorschlag eingereicht. Dieser besagt, dass Produkte mit PFAS in der EU verboten werden sollen. Das heißt, es soll kein Import mehr möglich sein, die sollen nicht mehr produziert werden und dürfen auch nicht mehr verkauft werden. Diesen Vorschlag hat die ECHA dann erstmal geprüft und im März 2023 ein sogenanntes Konsultationsverfahren gestartet, bei dem Unternehmen, Interessensvertreter, Politiker, aber auch Einzelpersonen Kommentare einreichen durften. Das ging dann bis September 2023 und insgesamt oder mehr als 5.500 Kommentare wurden da eingereicht. Der Haupttenor dabei war, es soll kein generelles PFAS-Verbot geben, denn eine Stoffgruppe mit mehr als 10.000 Substanzen komplett zu verbieten, wäre einfach nicht sinnvoll. Was denken Sie dazu? Macht so ein pauschales Verbot Sinn oder bringt das nichts?
Ich glaube, wenn wir über PFAS reden, ist das eigentlich eins unserer Kernpunkte, die man immer wieder vergisst. Man hat, da gibt es ein schönes Beispiel zu, wenn man jetzt PFAS sind ja Kunststoffe, die, Sie haben es ja gerade gesagt, 10.000 verschiedene Varianten aufweisen und man ist hingegangen und hat alle gesagt, alle sind schlecht. Wir kommen gleich noch zu, dass das gar nicht so ist. Aber damit der Zuhörer, der eben halt nicht so tief in der Materie steht, das vielleicht mal bildlich versteht. Wir reden jetzt mal von Beeren. Da gibt's die Vogelbeeren, da wissen wir alle, okay, die sollte man nicht essen, die sind giftig, die sind für uns nicht gut. Und nur weil Vogelbeeren schlecht sind, könnte man ja jetzt hingehen und sagen, ich mache es über PFAS, ich verbiete alles. Ich verbiete die Erdbeeren, die Himbeeren und so weiter. Das heißt, man geht gar nicht sauber an die Sache ran, sondern man sucht sich etwas raus, packt dann das Ganze in eine Gruppe und glaubt, man ist durch. Und das halte ich für falsch. Also man muss schon differenzierter hingucken, man muss genauer hingucken und ich kann nicht pauschalisiert sagen, ja, ich habe den Stein der Weisen gefunden, ich verbiete eben die komplette Gruppe und bin sauber. Und das stimmt so nicht.
Trotzdem ist es ja so, es ist ja nachgewiesen, dass PFAS gesundheitsschädlich ist. Das betrifft aber ja nicht alle Bereiche. Gerade in der Industrie ist es so, zum Beispiel beim Thema Dichtung, da sind Sie als Dichtungshersteller natürlich sehr nah dran an dem Thema, dass gesagt wird, da ist PFAS einfach unersetzlich, man braucht es einfach. Wäre das halt so eine Ausnahme, die immer wieder gefordert wird?
Ja, die vorderen Ausnahmen wird mit Sicherheit größer sein. Wenn ich jetzt nur auf die Dichtungstechnik mich zurückziehe, dann muss man ganz klar sagen, ja, wir reden eigentlich schwerpunktmäßig nicht von allen PFAS-Stoffen, sondern von den Fluorpolymeren.
Gerade auch beim Thema Energiewende wird ja immer wieder gesagt, dass PFAS da ein wichtiger Baustein ist, ohne den die ja grüne Transformation überhaupt nicht möglich ist. Vielleicht können Sie da einmal kurz sagen, was überhaupt die Eigenschaften von PFAS sind.
Gut, PFAS haben ein großes Problem, sie sind extrem persistent. Das heißt, das ist eine Kohlenstoff-Fluor-Verbindung, die sehr eng aneinander hängt und sich kaum trennen lässt. Das ist gleichzeitig aber auch der Nachteil. Das heißt, wenn ich einen PFAS habe, zum Beispiel ein PTFE, würde das draußen in den Regen legen, es würde sich nicht zersetzen. Das ist das Problem dabei. Also diese extreme Persistenz. Durch den Aufbau, durch den chemischen Aufbau, Kohlenstoff-Fluor-Verbindungen, die eine hohe Affinität besitzen, habe ich aber ein sehr stabiles Material und ein umfängliches Material, was ich bei hohen Temperaturen und Drücken einsetzen kann und auch dynamisch und statisch. Und das ist einfach der Vorteil, den viele Fluorpolymere und auch PFAS bringen. Also PFAS wird ja auch verwendet, wo ich der Meinung bin, da braucht man es nicht in Schminke. Ne? Kann man darauf verzichten. Teflonpfanne, da können wir mit Sicherheit morgen drauf verzichten.
Regenjacken.
Regenjacken auch, wo viele früher gesagt haben, es gibt nichts Besseres wie Regenjacken vom Hersteller XY, weil die haben eine PFAS, eine PTFE-Membrane drin. Das sind alles Dinge, da kann man mit Sicherheit heute sagen, da kann man von weggehen. Für den Bereich, das, was wir gerade schon angesprochen haben, für die erneuerbaren Energien, Wasserstoff, die ganze Geschichte läuft eigentlich über Fluorpolymere. Ja, Windräder haben eine Beschichtung, damit eben halt auch da geschützt wird und so weiter. Das sind Dinge, die vergessen wir immer sehr gerne, wenn wir eben halt nur alles in einen Topf schmeißen und immer sagen, es muss alles grundsätzlich verboten werden.
Auf Initiative der Firma IDT wurde ja der Arbeitskreis Technische Kunststoffe gegründet. Wer ist da alles genau vertreten in diesem Arbeitskreis?
In dem Arbeitskreis sind verschiedene Gruppen aus der Industrie vertreten, also sei es zum Beispiel von der chemischen Industrie. Wir haben Anlagenbauer mit dabei, selbst Kabelhersteller, die eigentlich mit der Dichtungstechnik nichts zu tun haben, sind aber auch Raffinerieleute, aber alles Personen, die a technisch versiert sind und die sich natürlich versuchen, mit der PFAS-Problematik auseinanderzusetzen. Das Ganze wird noch vom VCI begleitet, das heißt, der guckt natürlich drüber, weil sowas kann man immer über Absprachen sprechen, dass sowas nicht passiert und auch das Ganze später ja mal veröffentlicht werden soll, hat uns der VCI hier Unterstützung angeboten, die wir auch gerne angenommen haben.
Ja, und welche Aufgaben übernimmt der Arbeitskreis dann ganz konkret?
Als der Arbeitskreis gestartet ist, gab es drei ganz klare Säulen, die wir uns aufs Papier geschrieben haben. Zu der ersten Säule gehört durch die PFAS-Verordnung hat sich ja 3M entschieden, die Produktion weltweit einzustellen, also Rückbau zu betreiben. Das heißt, da fällt ein riesen Anbieter an Fluorpolymeren weg. Dafür brauchen wir Alternativen. Die müssten genauer spezifiziert werden für die einzelne Anwendung. Das war die erste große Säule. Damit hat es eigentlich alles angefangen. Die zweite Säule ist letzten Endes, welche Materialien kennen wir schon, die wir eventuell alternativ verwenden können, für welche Anwendung. Da sage ich mal alles angemerkt, als Beispiel, Graphit könnte man nehmen, man könnte Peak nehmen, warum geht's eventuell nicht. Also diese Frage wird sich durchaus gestellt. Die dritte Frage ist, wenn wir denn mal wissen, es kommt tatsächlich ein Verbot, das ist ja momentan alles noch ziemlich offen,
genau,
dass man dann in die Richtung geht, okay, welchen Kunststoff könnte man denn kreieren? Da sind dann aber auch die gefragt, die Kunststoffe herstellen. Wird es wieder ein technischer Kunststoff, wenn man mit den Standardlösungen, so sieht es ja momentan aus, nicht so weit kommt?
Thema Entsorgung ist da wahrscheinlich auch wichtig?
Ja, Gott sei Dank, mittlerweile ist es ein Thema geworden. Am Anfang hatten wir ja nur die drei Schwerpunkte, aber letzten Endes haben wir die Herstellung, die wir unbedingt beachten müssen, weil da werden auch Stoffe verwendet, die in der Umwelt nichts zu suchen haben, und wir haben die Entsorgung. Also der Mittelteil ist relativ unkritisch, aber die gerade Herstellung und Entsorgung müssen betrachtet werden. Es gibt bereits ja auch von einigen Vereinigungen Informationen, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Speziell bei der Entsorgung ist ja die Müllverbrennung angedacht und da soll es ja angeblich keine Rückstände geben nach dem Verbrennen. Bin ich jetzt der Falsche, weil ich in dem Arbeitskreis ausnahmsweise mal nicht sitze, sonst bin ich ja immer dabei. Ja, und bei der Herstellung, klar, da muss man sagen, da guckt man genauer hin. Interessant ist vielleicht noch da ergänzend zu sagen, die Firma 3M hat eigentlich die sauberste Anlage in der Produktion und die machen halt gerade zu. Das ist, ob dann die anderen das genauso sehen und genauso ernsthaft dran arbeiten mit niedrigen Emissionswerten, das sei dahingestellt.
Was sind die Gründe dafür, dass sich IDT beim Thema PFAS so engagiert?
Also IDT befasst sich ja nicht nur mit PFAS. Das ist ein Thema, aber PFAS ist natürlich eine Herausforderung, eine technische Herausforderung, der wir uns stellen müssen tatsächlich. Und letzten Endes, jeder muss sich dieser Herausforderung stellen, weil wir sind alle in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise betroffen. Entscheidend ist für uns schon immer gewesen, wir machen Forschung und Entwicklung, wir wollen weitergehen, wir wollen die Zukunft tatsächlich verändern und auch mitprägen. Das kann man eben halt nur, wenn man aktiv dort mitarbeitet und sich mit der Thematik auseinandersetzt.
Das Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik hat jetzt vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wo ganz klar gesagt wurde, in der Dichtungsindustrie ist ein vollständiger Ersatz von PFAS nicht möglich. Das ist ja genau das, was das aussagt, was Sie gerade schon aufgegriffen haben.
Ist im Prinzip so, man muss ganz klar sagen, die Tests, die wir momentan gefahren haben, oder sind auch Live-Tests in Anlagen, die zeigen einfach, dass PTFE, wie sagt man so schön, die eierlegende Wollmilchsau ist, die man halt immer wieder einsetzen kann. Ja, man könnte an einigen Stellen verzichten und sagen, in der Gesamtanlage brauchen wir an einigen Stellen kein PTFE, dann haben sie aber das Problem, wenn sie dann eine Vermischung haben, zwei Dichtsysteme in einem System, da kann sich auch mal der Mitarbeiter vertun, dann haben wir hinterher viel größere Probleme, wenn es zum Anlagenausfall kommt. Also es ist halt schwer und man muss halt mehrere Punkte beachten, um einen Stoff zu ersetzen. Und das ist eben halt auch das, was nicht gemacht wird. Chemiker, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ja, Peak, Polyamid, Polyamid ist alles alternativ. Ja, aber alles nicht für die Anwendung verwendbar.
Wie sieht denn aktuell die Arbeit des Arbeitskreises auf? Wartet man wirklich aktuell nur darauf, dass etwas von der ECHA veröffentlicht wird oder dass da etwas kommt? Oder ist man da auch immer noch im Austausch?
Wir gehen da momentan zwei Wege. Wir versuchen natürlich, die drei Säulen umzusetzen, dass wir sagen, okay, in welche Richtung kann das gehen? Was alternativ Steinien, alternativ Materiale, welche haben wir? Was wäre die Zukunft? Das wird mit Sicherheit wahrscheinlich ein technischer Kunststoff. Da kann IDT sowieso nichts machen, das können nur die Hersteller. Und dann hat man den anderen Weg, dass eben halt die Kollegen seitens der Industrie mittlerweile auf dem Stand stehen, wir müssen miteinander reden. Das ist ja mal eine Geschichte, die mir auch am Herzen liegt. Das Problem ist, es gibt die Seite der Umweltverbände zum Beispiel, kann man jetzt mal ganz pauschal sagen, wir haben die Industrie. Aber beide sind im Prinzip, wollen das Gleiche, sie wollen eine Regulierung. Sie wollen aber eine Regulierung mit Augenmaß, das ist die Industrie. Und die Gegenseite, die Umweltseite, die sagt immer, wir wollen komplett Verbot. Und hätte man im Vorfeld, vor Veröffentlichung, mal miteinander gesprochen. Ich glaube, da wäre ganz schnell auch ein guter Konsens entstanden, weil viele Punkte geht die Industrie mit.
Ihr Beispiel kann ich gut untermauern. Es gab jetzt auch, vor kurzem eine Umfrage vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Die haben Menschen befragt, die Kenntnisse zu PFAS haben, so hieß es in der Studie. Und da sagten rund 75%, dass sie sich für ein PFAS-Verbot aussprechen. Also natürlich schon eine sehr hohe Zahl. Wir vom Fachmagazin Industrie, Armaturen und Dichtungstechnik wollten mal sehen, sehen unsere Leser das genauso? Und haben auch eine Umfrage gestartet. Da war es so, da haben 64% gesagt, sie sprechen sich gegen ein Verbot aus. Also da ist es halt genau dieser Punkt, den Sie gerade meinten. Die Industrie sagt, wir möchten kein Verbot, beziehungsweise es sagten noch 29%, wir möchten ein Verbot oder wir sind für ein Verbot mit Ausnahmen. Aber diese Seite vom BUND mit 75% ganz klar für ein Verbot, ja, die zeigt halt wirklich diese Zwickmühle, in der man gerade steckt.
Ja, das ist natürlich auch oftmals ein Problem, dass das Ganze eben halt, je nachdem, mit welcher Seite man spricht, dass dann doch ein bisschen mehr Lobbyarbeit ist. Ich habe mir das vom BUND mal durchgelesen. Also inhaltlich, klar, da wo sie drauf eingehen, gehört PFAS gehört nicht ins Wasser. Man muss drauf achten, das ist alles vollkommen richtig. Dann geht man aber eigentlich über und sagt, ja, wir müssen es verbieten. Und wie kann die Industrie, wäre ja die Böse und man würde ja große Lobbyarbeit leisten. Die Industrie ist nicht böse, die will eigentlich das Gleiche. Die will es nur mit Sinn und Verstand. Das ist eine Geschichte, da könnten die beiden sich mal unterhalten. Sie tun es aber eben nicht. Das ist das Problem.
Ja, das ist auch etwas, wo Sie sagen, das ist ganz klar schiefgelaufen in der Vergangenheit, dass da nicht miteinander gesprochen wurde.
Ja, ich kann in einer Art kann ich den PFAS-Vorschlag, so wie er aktuell existiert, durchaus verstehen. Es gab einen Stoff, den PFOA-Stoff, der mittlerweile auch zur PFAS-Gruppe gehört, der verboten ist. Das ganze Verfahren hat 3,5 Jahre gedauert. Jetzt wenn wir mal hochrechnen, bei den Mitarbeitern, die Behörden haben, bei 10.000 Stoffen, wenn wir mal annehmen, die wüssten alle einzeln betrachtet werden, 10.000 mal 3,5 Jahre, das ist natürlich nicht machbar. Nicht ganz unschuldig ist meines Erachtens nach auch klar die Industrie. Die Industrie hätte Gespräche suchen können, das hat man nicht getan. Man ist eigentlich nie drauf eingegangen. Und die Industrie ist ja auch clever. Ne? Wenn ein Stoff verboten wird, ja, den kann man ein bisschen chemisch verändern, dann ist das nicht mehr der Stoff, dann fällt das Verfahren, vergreift einfach nicht mehr. Und das sind Sachen, da würde ich sagen, sind beide Seiten für meiner Meinung nach aufgefordert, endlich mal sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, so wollen wir arbeiten, wie das ist unsere Idee, zum Beispiel auch zum Thema PFAS und wie können wir es gemeinsam lösen, dieses Problem. Es geht nur um Lösung und das ist auch das, was mich dann zum Beispiel beim BUND stört, da steht drin, wir müssen verbieten und bitte hier die Petition schreiben, alles okay, aber warum nicht mal, wir müssen es verbieten, wir haben uns Gedanken gemacht, wir bieten euch auch mal Lösungen an, die fehlen.
Mal ins Gespräch gehen, den Dialog suchen.
Ins Gespräch gehen, den Dialog suchen, der für uns wichtig ist, das ist auch Teil der Arbeitsgruppe, in der wir sind, wir versuchen wirklich mit den einzelnen Stellen zu sprechen und zu gucken, wo brennt's denen am meisten. Und ich behaupte mal, 90% der Stoffe, über die wir reden, Schminke, ja, Toilettenpapier habe ich mir sagen lassen, in den USA relativ bekannt, war mir also relativ neu. Ja, da brauchen wir es nicht.
Das ist auch so ein bisschen der Ansatz, den jetzt zum Beispiel Frankreich geht. Die sagen, PFAS wird in Konsumgütern verboten. Die machen halt ganz klar diese Ausnahmefälle. Die sagen, man kann immer noch schauen, wie macht man es in Industrieprodukten. Ja. Aber in diesen Konsumgütern, die am Ende dann wirklich die Menschen in der Hand halten, wie die Pfannen, wie die Regenjacken, wie die Zelte, da wurde ganz klar für gesagt, da soll es ab 2026 ein Verbot für geben, dass PFAS da verwendet wird. Und bei den Industrieprodukten wird es halt die Ausnahmen geben.
Wäre ein guter Ansatz. Aber ich glaube auch, dass man bei den Industrieprodukten bei der einen oder anderen Geschichte durchaus sagen kann, da könnte man auch noch drauf verzichten. Also ich glaube, da ist mehr möglich. Aber das setzt einfach voraus, man spricht drüber. Das ist für mich immer wieder das gleiche Problem. Es gibt viele Bereiche. Ich habe jetzt mit einem Chlorhersteller gesprochen, die sagen aber, unsere Anlagen laufen eben halt auf Fluorpolymere. Da sagt, wenn es morgens nicht mehr gibt, dann mache ich es halt zu.
Ja. Wenn Sie jetzt als Dichtungshersteller so ein bisschen vorausblicken, haben Sie da ein bisschen Angst vor der Zukunft, wenn es da wirklich zu einem PFAS-Verbot kommen sollte? Was passiert dann mit Herstellern in Europa, dass dann da auf einmal, ja, vielleicht es schnell zu, ja, Übersprungshandlungen kommt und man sagt, man muss die Produktion ins Ausland verlagern? Haben Sie da ein bisschen Angst vor?
Ja, Angst ist immer so ein hartes Wort. Natürlich wird einem nicht wohl dabei, wenn man drüber nachdenkt. Und wenn man sich die Situation anguckt, also wir in Deutschland sind ja durchaus, wir haben eine TH-Luft, die hohe Anforderungen stellt, die übrigens durch PFAS ausgehebelt wird, kann ich gleich nochmal ergänzen. Wir haben, die Situation wirtschaftlich ist gerade nicht sehr schön, und wenn man dann Planungssicherheit nicht hat, und das ist eben halt bei diesem, das PFAS-Verbot, also bis das kommt, bis das die endgültige Fassung kommt, das wird ja noch dauern. Die Leute, die aber heute investieren wollen, die können gar nicht, weil die ja nicht sagen, okay, was kommt denn jetzt, links oder rechts? Oder vielleicht die goldene Mitte. Und das macht es eigentlich schwieriger. Und ich kann die Chemie und die Industrie verstehen, die sagen, wenn ich nicht investieren kann, weil ich letzten Endes auch nicht planen kann, dann gehe ich ins Ausland.
Ja.
Und davor habe ich Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist eigentlich so der Weg, den momentan viele drüber nachdenken, die einfach sagen, okay, wenn es hier nicht geht, gehe ich woanders hin.
Ja. Was glauben Sie, wie geht's jetzt weiter? Gibt's einen weiteren Fahrplan? Haben Sie da genauere Infos, wann die ECHA da die nächsten Schritte einleiten wird oder wie es weitergeht in der Zukunft?
Gut, es wird ja nochmal ein zweites Konsolidationsverfahren geben, wo man dann eben halt nochmal Einspruch einlegen kann. Und hier die Bitte an alle Zuhörer, bitte auch den Einspruch wahrnehmen, weil es muss jeder selber ausfüllen. Bitte sich nicht auf so Verbände wie VCI und VDMA verlassen, weil die können immer nur das untere Maß, was sie dann an Informationen bekommen, weitergeben. Die wichtigen Informationen, nämlich die Betriebe betreffen, die wissen auch nur die Betriebe.
Jetzt sind Sie gerade noch auf diesen Punkt TH-Luft eingegangen, dass die ausgehebelt wird durch ein mögliches PFAS-Verbot. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen?
Ja gut, TH-Luft heißt ja technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Da geht es wirklich um Emissionen, die in die Luft gehen. Und da gibt es ein klassisches Gegenbeispiel. Man hat in der TH-Luft am Anfang etwas aufgestellt, was nicht erreichbar war. Dann haben, und jetzt kommt die Behörden und die Industrie miteinander geredet. Die neue TH-Luft hat die Messlatte so hochgelegt, dass man sich schon anstrengen muss, wenn man drüber kommen möchte, aber es ist machbar. Anstrengend, aber machbar. Mhm. Und wenn man das dann runterbricht auf die Dichtungsindustrie, und da möchte ich mal zwei Bereiche betrachten, nämlich einmal die reinen Dichtungshersteller wie uns, wo wir sagen, wir haben sehr viele niedrige Leckagen erreicht in den Betrieben durch die Fluorpolymere. Und wir haben den großen Bereich der Armaturen, die vertreten Sie ja in Ihrer Zeitschrift auch, wo man sagen muss, diese ISO-Prüfung, die bei der TH-Luft benötigt wird, die ist oft mit PTFE gemacht worden. Und die kosten ein Heidengeld, die kosten Heidenzeit. Das heißt, diese Leckraten, die wir fordern, damit die Umwelt geschont wird, die machen wir uns kaputt, wenn wir kein PFAS mehr haben. Und wenn Sie dann mit Leuten sprechen, die nicht tief im Thema stecken, die kommen, ja, dann nimmt es halt Peak. Und das funktioniert eben nicht. Ich glaube einfach, wir werden uns der Herausforderung immer noch stellen. Das ist auch das, was die Arbeitsgruppe macht. Wir wollen da, wo es geht, vom PFAS-Stoffen weg. Aber ich glaube nicht, dass wir es ganz ersetzen können.
Das ist ja was gerade die Politik immer wieder fordert, dass die Industrie sich bitte nach Alternativen umschaut. Wir hatten bei uns im Fachmagazin ein Interview mit der Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die ganz klar gesagt hat, ich rufe die Industrie dazu auf, bitte forscht, geht in die Forschung, sucht nach Alternativen. Aber es ist halt gar nicht immer möglich, eine Alternative zu finden.
Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, man muss da abwarten. Also letzten Endes die Entwicklung, wenn wir einen neuen Kunststoff entwickeln wollen, können wir das, also wir als EDT sowieso nicht, dann müssen das machen die Leute machen, die tatsächlich sagen, okay, wir stellen Kunststoffe her, wir können etwas Neues bringen oder ein Produkt anpassen. In meinen Augen würde es, wenn man Vergleichbares haben will, wieder in einen neuen technischen Kunststoff übergehen, also nicht über einen künstlichen, den wir normal aus der Natur bekommen, sondern wieder etwas Technisches. Und ob es das weiterbringt oder was den einen Vorteil bringt gegenüber dem PTFE, das sei tatsächlich dahingestellt.
Ja, wenn Sie beim Thema PFAS einen Wunsch frei hätten für die Zukunft, welcher wäre das dann?
Tja, Helga, muss ich ganz ehrlich sagen, da komme ich mit einem Wunsch leider nicht aus. Ich habe gleich zwei, aber ich glaube zwei durchaus Punkte, die zueinander passen. Also als erstes wäre mir wichtig, dass man, wenn man solche Themen angeht, differenzierter das Ganze betrachtet. PFAS ist nicht PFAS. Wir reden und haben ja auch viel über Fluorpolymere gesprochen. Wir kommen derzeit ohne die Fluorpolymere nicht aus. Das heißt, man muss hier wirklich differenziert an diese Thematik rangehen und das sollte eigentlich allen Beteiligten bewusst sein. Und mit allen Beteiligten, da komme ich dann schon zu meinem zweiten Wunsch. Für mich ist wirklich maßgeblich wichtig, dass sich die Betreffenden, nämlich die Industrie, mit den Behörden mal an einen Tisch setzen und sich austauschen und wirklich überlegen, wo kann ich drauf verzichten, warum brauche ich es an anderen Stellen, damit ein gegenseitiges Verständnis da ist. Weil das, glaube ich, ist einfach nicht da.
Ja, ich denke, bei dem Thema bleibt es auch in Zukunft spannend. Man wird sehen müssen, was die ECHA da als in den nächsten Monaten entscheidet und wie es dann damit weitergeht. Um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, werden Sie unter anderem auch auf der Wildfold Expo in Düsseldorf, die im Dezember stattfindet, einen Fachvortrag halten zum Thema PFAS. Außerdem, wenn Sie weitere Informationen zu dem Thema haben wollen, lesen Sie gerne unser IAD-Fachmagazin. Da werden wir uns in der kommenden Ausgabe auch nochmal mit dem Thema PFAS beschäftigen. Herr Skoda wird da auch nochmal mit dabei sein. Und für alle weiteren Infos rund um PFAS, aber auch aus der Welt der Industriearmaturen und Dichtungstechnik, schauen Sie gerne bei www.industriearmaturen.de. Herr Skoda, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Hey, auch ich möchte mich bedanken. Hat einen Heiden Spaß gemacht und ich hoffe, wir treffen uns in dieser Location wieder.
Sehr gerne. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann.
Das war der IAD-Podcast. Noch mehr Informationen gibt es unter www.industriearmaturen.de.